Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität. Wir grüßen auch die Hörer von Radio Maria, die mit uns jetzt verbunden sind. Es erwartet Sie der 11. Teil unserer Reihe Mose und ich begrüße dazu ganz herzlich Pater Hans Burb, Exerzitienmeister aus dem Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Grüß Gott, Pater Burb.
Grüß Gott, Frau Mewes.
Im letzten Teil haben wir gehört, dass Moses ein selbstloser Führer war und dass er sein Volk geliebt hat. Wir freuen uns jetzt auf die Fortsetzung mit Pater Burb. Bitte schön.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie gerade Frau Mewes noch andeutete, haben wir das letzte Mal die Situation betrachtet, wo die 12, ja, man könnte sagen, Spione zurückgekommen sind und 10 davon das Land zwar gelobt haben, das ist ein Land von Milch und Honig, aber den Leuten Angst gemacht haben. Es sind befestigte Städte, es sind riesengroße Menschen zum Teil, der eine Stamm. Und wir werden dieses Land nie erobern. Das heißt, die werden uns besiegen und wir werden praktisch tot sein, wenn man es mal so sagt. Und das ganze Volk kam in Aufruhr, hat sich gegen Mose aufgelehnt, suchte einen neuen Führer, um zurückzugehen in die Verbannung, in die Sklaverei nach Ägypten. Gott hat sich dann entschieden und dem Mose gesagt, ich werde dieses Volk nicht in dieses Land hineinlassen. Sie wollen ja nicht hinein, also brauchen sie auch nicht hinein. Sondern ich überlasse sie ihrem eigenen Schicksal. Das heißt, dass sie, wenn sie nicht in das Land wollen, bleibt ja nichts anderes übrig, als zurück in die Wüste zu gehen. Und dort wird er sie läutern. Und die, die gemeckert und gestänkert haben, sie werden eben in der Wüste in diesen 40 Jahren aussterben. Und es wird ein neues Volk heranwachsen. Gott hat sogar dem Mose eine tolle Aussicht gegeben. Er hat gesagt, ich lasse dich zu einem Volk werden und dem gebe ich das Land der Verheißung. Eigentlich ein tolles Angebot für Mose. Er, der Stammvater eines neuen Volkes. Aber Mose zeigt seine ganz tiefe innere Liebe und Verbundenheit zu diesem Volk, mit dem er schon so viel mitgemacht hat, wie wir es ja schon betrachtet haben. Ein Leid, ein Unverständnis und so weiter. Und er sagt zu Gott, nein, das kannst du nicht tun. Also ich bin damit nicht einverstanden. Und was sagen die Ägypter oder auch die Leute um uns herum, wenn sie erleben, du lässt dieses Volk aussterben. Zuerst führst sie heraus aus der Sklaverei und dann lässt sie sterben. Wenn sie sagen, ein Gott, der nicht fähig war, ihnen das Land zu geben. Also er nimmt gleichsam Gott beim Wort und sagt, du bist doch ein langmütiger Gott. Er spricht Gott an auf die Eigenschaften, die Gott selbst über sich dem Mose offenbart hat am brennenden Dornbusch. Ich bin der Barmherzige, der Langmütige, reich an Huld, der Frevel vergibt und so weiter. Sie erinnern sich noch an diese Beschreibung des Gottesnamens von Gott selbst. Und Mose erinnert Gott an seinen Namen, an sein Wesen. Das kannst du dir nicht leisten. Wir wollen jetzt weiterfahren, das heißt, es kommt einfach der Punkt, ich möchte es mal so nennen, Durchgang verboten. Durchgang, das heißt, der Zugang zu diesem Land der Verheißung, an dessen Grenzen sie ja jetzt stehen. Nämlich auf diese selbstlose Bitte hin des Mose, nämlich, dass er sein Volk retten soll und dass er ihm vergeben soll. Auf diese selbstlose Bitte hin nimmt Gott die Pest zurück, die ja das Volk befallen hat, aufgrund ihrer Sünde und ihres Stänkerns und Ablehnens des Angebotes und der Verheißungen Gottes. Gott nimmt also auf die Bitte des Mose die Pest weg Und er versichert dem Mose, dass keiner von diesen Feiglingen würdig ist, ins gelobte Land hineinzugehen. Also von denen, die der Verheißung Gottes nicht geglaubt haben. Vor allem dieser 10, die ja das Land gesehen haben und erlebt haben, ist ein Land von Milch und Honig, und erlebt haben, dass die Verheißung Jahweh stimmt, es ist ein Land von Milch und Honig, aber die zweite Verheißung nicht geglaubt haben. Nämlich, ich werde euch dieses Land geben. Er hat nicht gesagt, ihr müsst es erobern. Also er versichert ihm, dass keiner von diesen Feiglingen würdig ist, ins gelobte Land hineinzugehen. Was uns da noch einmal sehr stark aufkommt, es heißt auf die selbstlose Bitte des Mose hin. Was ein Führer, also jetzt im guten Sinn eines Volkes, vor Gott für sein Volk erreichen kann, wenn er selbstlos sich mit diesem Volk identifiziert. Was also zum Beispiel ein Bischof für seine Diözese, ein Priester für seine Gemeinde, ein Vater für seine Familie, je nachdem, oder Mutter, was sie erreichen können, wenn sie selbstlos für das Versagen derer, die sie leiten sollen, führen sollen, vor Gott eintreten. Das ist eine wunderbare Verheißung. Nun, als Strafe, kann man sagen, als Folge dieses Unglaubens, dass Gott ihnen das Land geben wird, also man kann sagen, als auch für ihre Angst, sie könnten durch die Leute, die jetzt schon im Land wohnen, umgebracht werden. Als Folge dieser Angst müssen sie für jeden der 40 Tage, die die Erforschung Kanaans dauert, die waren ja 40 Tage unterwegs, um das Land zu erkunden, für jeden Tag ein Jahr in der Wüste bleiben. Auch hier ist auch Wüste wieder, wenn wir es vom Geistlichen her sehen, ein Ausdruck für Läuterung und Reinigung. Ich habe Ihnen ja schon am Anfang gesagt, die Geschichte Israels, die Geschichte des Mose, ist nicht einfach eine äußere Geschichte, sondern sie beträgt in sich die Prinzipien des geistlichen Lebens. Sie beträgt in sich die Gesetzmäßigkeit des geistigen Lebens des einzelnen Menschen, aber auch einer Gemeinde oder einer Gemeinschaft. Nicht? Also deshalb das Eintreten dessen, der eine Gemeinschaft leitet vor Gott, für die Versagen derer, die ihm anvertraut sind, ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann dieses hinausgeschickt werden, die Wüste, heißt auch hier, wenn wir es wieder übertragen sehen für uns, es geht jetzt um Reinigung und Läuterung. Denn das Land der Verheißung ist ja ein Bild für das endgültige Land der Verheißung, das vor uns liegt, das Reich Gottes, das Reich des Vaters, der Himmel. Und dieses Leben hier, das mehr als 40 Jahre manchmal dauert, nicht, ist die Zeit der Reinigung und Läuterung, damit wir gereinigt in dieses Land einziehen können, das der Herr uns geben will. Wir müssen den Himmel nicht erobern, das Land der Verheißung nicht erobern, sondern wir bekommen es geschenkt. Wir werden es noch sehen an folgenden Vorkommnissen. Aber ich will Sie immer wieder daran erinnern, es geht nicht einfach um Betrachtung des Mose und seines Volkes, so wie mein Geschichtstext betrachtet, sondern es geht darum, in dieser Geschichte die handgreiflichen Prinzipien, Gesetzmäßigkeiten meines eigenen geistlichen Lebens oder das meiner Gemeinschaft oder meiner Pfarrgemeinde zu entdecken. In Numeri 14,34, da heißt es, so viele Tage, wie ihr gebraucht habt, um das Land zu erkunden, eben 40 Tage, so viele Jahre, für jeden Tag ein Jahr, müsst ihr die Folgen eurer Schuld tragen. Also 40 Jahre lang. Dann werdet ihr erkennen, was es heißt, mir Widerstand zu leisten. Also man kann mit dem Widerstand einfach auch die Sünde nennen. Ja? Jede Sünde hat Folgen. Nicht? Und wir nennen das ja auch die Folgen der Sünde, nicht? Die Sündenstrafen, wie man das so nennt. Also, da die Dinge, die wir selber abtragen können, wieder in Ordnung bringen können, die sollen wir auch tun. Also, sie wollten, diese Leute, dieses Volk Israel, sie wollten nicht einziehen in das Land der Verheißung, eben aus Angst. Angst vor den befestigten Städten und den Riesen. Und deshalb beschließt Gott, sie müssen auch nicht einziehen, wenn sie nicht wollen. Wissen Sie, Gott zwingt uns nicht, das Land der Verheißung zu besiedeln, jetzt im Blick auf die Ewigkeit. Er bietet es an. Sie werden also nur noch in der Hoffnung wandern, dass ihre Söhne ins gelobte Land einziehen. Denn die 40 Jahre in der Wüste werden all die Meuterer ausgestorben sein und es wird ein neues Volk herangewachsen sein. Um nun ein neues Volk zu schmieden, ein Volk, das die Schwierigkeiten überwinden kann und das auch selbstbewusst ist, musste er 40 Jahre sie, nämlich Gott, musste sie im Ofen der Läuterung wirklich schmieden. Und Gott sagt dem Mose, auch ihm selbst, dass auch er nicht ins gelobte Land einziehen darf. Im Buch Deuteronomium 32, 51 und folgende heißt es, denn ihr seid mir, nämlich er und Aaron, ihr seid mir untreu gewesen und habt mich inmitten der Israeliten nicht als den Heiligen geehrt. Du darfst das Land von der anderen Talseite aussehen, aber du darfst das Land, das ich den Israeliten geben werde, nicht betreten. Denn auch Mose, wir haben es ja betrachtet, hat versagt. Denken Sie an den Durst in der Wüste. Als Gott von ihm verlangte, er soll dem Felsen sagen, mit ihm sprechen also, er soll Wasser geben, hat es Mose nicht getan. Sondern er hat zweimal hingeschlagen mit dem Stab in der Hoffnung, er probiert mal, ob es nicht wieder so geht wie das letzte Mal. Und weil er Gott nicht verherrlicht hat, indem er den Willen Gottes erfüllt hat vor seinem Volk, darf auch er, der große Führer, nicht in das Land der Verheißung. Gott macht keinen Unterschied. Ob es der große Mose ist oder dieses sündige Volk, er behandelt alle gleich. Die, die also ihm widerstehen, ihn nicht verherrlichen, dürfen das Land der Verheißung nicht betreten. Das war natürlich für Mose ein sehr tiefer Schlag. Man könnte vielleicht interpretieren, welche Fragen in diesem Mose waren. Fragen, die eventuell in uns sind, wenn Gott uns eine bestimmte Erwartung, die wir haben, nicht erfüllt. Nämlich, es könnte sein, wenn ich nicht einziehen werde, warum soll ich dann weitergehen? Also, das könnte eine Frage gewesen sein. Mose muss ja jetzt noch einmal 40 Jahre mit diesem Volk in die Wüste, 40 Jahre. Und er weiß, dass er auch nach diesen 40 Jahren nicht in das Land einziehen darf. Sie alle kommen in der Wüste um, also das heißt, sie sind halt in dem Alter, wo sie sterben und ein neues Volk wächst daran. Aber Mose selber, er bleibt. Aber er darf nicht hinein, er muss noch vorher sterben, auch. Also da kann die Frage kommen, wenn ich ja schon nichts bekomme für diese Arbeit, dieses ganze Volk zusammenzuhalten, in der Wüste zusammenzubringen, zu ernähren und so weiter. Warum soll ich das überhaupt tun, wenn ich die Frucht nicht bekomme, das Land der Verheißung. Vielleicht hat er auch den Gedanken, ist es überhaupt gerecht von Gott, dass ich 40 Jahre lang wandere, also die jetzt vor ihm liegen, wenn ich keine Ruhe finden werde im Land der Ruhe, im Land der Verheißung. Ist das gerecht? Überlegen Sie, ob Sie nicht solche Fragen in Ihrem Herzen schon hatten, dass Sie eigentlich immer überlegten, ja, wenn ich das und das von Gott nicht bekomme, lohnt sich's überhaupt dann, überhaupt zu beten, wenn er nicht tut, was ich sage? Oder warum soll ich mir vielleicht dies oder jenes Opfer abverlangen, wenn für mich nichts dabei rauskommt? Sie kennen vielleicht solche Fragen. Das sind sicher auch die Fragen des Mose gewesen. Oder vielleicht hat er sogar an die gute alte Zeit gedacht, wie viele von uns, nämlich: Ging es mir nicht in meinem Zelt besser, beim Schwiegervater Jitro, wo er 40 Jahre die Schafe gehütet hat, wo ich alles Nötige hatte, war das nicht besser, als mit diesem Volk mich abzuschinden und krieg erst nichts dafür? Also die Frage vielleicht auch, hören Sie einfach in sich, das ist ja wichtig, dass das Wort Gottes in mir diese Dinge ordnen darf. Denn ich will ja den Weg mit Gott gehen. Also wozu zum Beispiel sollte ich eine Unternehmung beginnen, wenn ich sie nicht vollenden werde? Also ich soll die Leute das Land der Verheißung führen, ich muss alle Unannehmlichkeiten auf diesem Weg auf mich nehmen und die gehen hinein und ich bleibe draußen. Also ich darf es gar nicht vollenden, sondern der Josua, der führt sie dann ins Land. Also kann mein Leben eine endlose Symphonie sein? Das gibt's doch nicht. Also wir wollen immer auch, was wir machen, ganz vollenden. Nicht? Bevor wir überhaupt im Reich Gottes etwas unternehmen, wollen wir immer schon wissen, wo führt's hin? Was kommt raus? Es ist so diese Fragen, die uns aber unser Verhältnis zu Gott stören. Oder auch die Frage, was für einen Sinn hat es, dass ich weitergehe, also jetzt mit diesem Volk nochmal 40 Jahre in die Wüste, wenn eine Grenze mich hindern wird, den Lohn so vieler Anstrengungen und so vieler Opfer zu empfangen. Der Lohn wäre das Land der Verheißung. Ja? Also was für einen Sinn hat es dann, weiterzugehen? Also, wo liegt der Sinn meines Lebens? Die Frage. Oder auch die Frage, welchen Lohn bekomme ich für so viele Probleme? Sie können ja mal überlegen. Bei all dem, was Sie religiös tun, Ihre Beziehung zu Gott, das, was wir Gebet nennen, Umgang mit Gott, auch unsere Aufgaben und Pflichten. Einfach mal überlegen, was für Absichten habe ich dabei? Was für Motivationen habe ich dabei? Um was geht es mir? Um wen geht es mir? Geht es mir um Gott und seinen Heilswillen? Oder geht es mir um mich? Was habe ich davon? Was bringt es mir? Das ist eine ganz entscheidende Frage, die der Mose ganz sicher in seinem Herzen hatte. Jetzt soll er einen Auftrag annehmen, aber das Ziel dieses Auftrags darf er nicht erleben. Also diese Fragen, die sicher in ihm waren und die wir auch in uns kennen, diese Fragen lösen eine andere Frage aus, nämlich: Warum muss denn alles, was wir tun, ein praktisches Ergebnis haben? Warum? Warum muss alles, was wir tun, ein praktisches Ergebnis haben? Was bringt's? Das ist doch immer die Frage. Was kommt raus dabei? Was habe ich davon? Ja? Wir müssen uns mal fragen, ist nicht das Tun selber in sich schon wertvoll und in sich schon würdig? Warum müssen wir immer etwas gewinnen in unserer Beziehung zu Gott? Warum? Warum ist, mein Beten immer nur, ich will was haben. Lieber Gott, ich brauche das oder hilf dem oder tu das. Es ist für viele im Leben, im ganz praktischen Leben, oft eine große Not. Schon dem Kind, wenn es nur für den Erfolg gelobt wird. Vielleicht haben sie Geschwister gehabt, die begabt waren. Oder Nachbarkinder oder Schulkameraden, die begabt waren. Die haben sich ganz leicht getan und haben immer Einser gebracht. Und sie haben sich schwer getan. Diese Begabten, die haben nicht viel geleistet, nicht viel getan. Die haben ihre Begabung nicht ausgenutzt. Sie konnten es einfach. Aber sie hätten ja noch mehr gekonnt mit ihrer Begabung, wenn sie sich angestrengt hätten. Sie aber mit ihrer wenigen Begabung, sie haben sich angestrengt, jeden Tag gelernt, aber sie haben sie immer nur auf einen Dreier bekommen. Und dann hat man daheim immer gesagt, wieso kannst du es nicht? Dein Bruder, deine Schwester, dein Nachbar, dein Schulkamerad, der kann es doch auch. Stellen Sie, man hat nur auf den Erfolg geschaut, aber nicht auf ihr Tun, ihre Anstrengung. Schauen Sie, und genau umgekehrt ist es bei Gott. Gott schaut nicht auf das, was rauskommt. Gott schaut auf das, was wir tun, auf die Absicht, mit der wir es tun. Unser Beten, auch wenn es schwach ist, auch wenn wir vielleicht uns oft vergessen, trotz Bemühen. Aber unser Bemühen, bei ihm zu sein, es reicht so gut zu machen, wie wir es können. Auf darauf schaut Gott. Oder auch, was wir überhaupt in unserem Leben an Leistung bringen, dass wir den Willen Gottes erfüllen in unserem Beruf und so weiter, in unserer Arbeit. Gott schaut auf das, was wir tun. Er schaut auf die Absicht, die wir haben, dass wir seinen Willen jetzt tun wollen. Ob dann etwas rauskommt, ob wir einen Erfolg haben oder keinen Erfolg haben, das ist für Gott ohne Bedeutung. Schauen Sie, und genau das zeigt die Geschichte des Mose. Er soll jetzt 40 Jahre noch einmal mit diesem Volk in die Wüste gehen und noch einmal mit denen den ganzen Not und Ärger und alles durchhalten. Aber ohne das Ziel, in das Land der Verheißung zu kommen, sondern er soll dann sterben. Von Weitem darf er sehen. Vor Gott ist entscheidend, aus welcher Gesinnung ich es tue. Ob ich sage, gut, Herr, wenn du das so willst, dann bin ich bereit, diese 40 Jahre das zu tun, um dann eben mein Leben zu beenden, so Mose. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Gedanke in unserem geistigen Leben, in unserem Leben, in unserer Beziehung zu Gott, die hier im Leben des Mose sehr stark angedeutet wird. Also einfach die Frage einmal, warum müssen wir immer etwas gewinnen in unserer Beziehung zu Gott? Warum kann ich nicht beten einfach aus Liebe zu Gott? Einfach um Gott Freude zu machen, um ihn anzubeten, anzuerkennen. Dass es mir einfach um Gott geht und nicht, was habe ich davon? Das ist Liebe, das ist Beziehung, die trägt, die wahrhaftig ist. Also ist es nicht wichtiger, das zu tun, um was Gott uns bittet. Der bittet uns, dass wir eintreten für die Sünder, die auf dem Weg des Verderbens sind. So wie es in Fatima ja heißt, es gehen so viele verloren, weil niemand für sie eintritt. Wir treten immer bloß für uns selber ein. Wir beten nur für uns selber. Ja. Also, warum müssen wir immer etwas gewinnen in unserer Beziehung zu Gott? Ist es nicht wichtiger, das zu tun, was Gott von uns erbittet? Und das, was Gott von uns erbittet, das Heil der anderen, da werden wir hundertprozentig erhört. Also, warum müssen wir immer eine Belohnung für unsere Frömmigkeit erwarten oder für unsere guten Werke? Warum? Warum können wir nichts aus der Liebe tun? Einfach für ihn. Ich will nichts dafür. Selbstlos. Also überprüfen Sie heute einmal sehr massiv Ihre Beziehung zu Gott, Ihr Gebetsleben, Ihr Leben überhaupt unter dem Blick Gottes. Schauen Sie, was ist denn wertvoller? Einfach zu beten, um einen Segen zu erlangen. Oder vor dem Freund Gott vertrauensvoll das Herz zu öffnen, ohne etwas zu erwarten. Was ist denn wertvoller? Oder nehmen Sie mal etwas, wo der Herr uns eine Verheißung gegeben hat. Ich denke jetzt an die neuen Herz-Jesu-Freitage, wo der Herr uns verschiedene Verheißungen gibt. Auch zum Beispiel, dass wir das Land der Verheißung, den Himmel, erreichen werden. Es ist die Frage, halte ich diese neuen Sühne-Freitage, wo es darum geht, um Sühne für die Sünder, damit sie gerettet werden, dass ich also beichte und die Heilige Kommunion empfange. Was ist denn besser, dass ich das tue, weil nur deshalb, damit ich von Gott eine Art Garantie bekomme, in den Himmel zu kommen? Oder ob ich es aus Selbstlosigkeit tue, um des Heiles der Menschen willen? Das ist doch ein großer Unterschied, oder? Auch wenn der Herr uns das verheißt. Aber Herr, ich freue mich ja über deine Verheißung. Aber ich tue es nicht einfach nur, damit ich in den Himmel komme. Ich tue es, ich halte die neuen Freitage, um diese Sühne zu leisten, damit du viele retten kannst, die sonst nicht gerettet werden würden. Ist doch was anderes, oder? Also prüfen Sie, überprüfen Sie Ihr Gebetsleben. Mose war sicher in diesem Augenblick, als der Herr ihm sagte, dass er das Land der Verheißung nicht betreten darf, enttäuscht. Eigentlich musste er sich ein wenig betrogen fühlen. Denn Josua und Kaleb, das waren ja auch zwei von diesen 12 Spionen, die aber das Volk ermuntert haben. Die aber dem Volk gesagt haben, Gott hat uns doch eine Verheißung gegeben, er wird uns das Land geben. Sie beide standen zur Verheißung Jahwes. Ja? Und Josua war ja der Diener des Mose. Ja? Also, und Mose erlebt nun, die zwei, die dürfen in das Land der Verheißung, und er, der die Hauptlast trug, er muss sterben vorher. Er darf nicht hineinziehen, er, der die schwerste Last getragen hat. Also man kann schon verstehen, dass Mose Gott nicht so ganz verstand. Er hat ja immer wieder mit ihm herumdiskutiert. Doch Mose antwortet dann mit unvorhersagbarer Großzügigkeit. Nämlich nach dem Abwägen all seiner Gefühle geht er auf seinem Weg einfach weiter. Er geht mit diesen Leuten noch einmal 40 Jahre in die Wüste. Nicht? Er geht weiter. Man könnte es vielleicht ausdrücken mit dem Wort des Hebräerbriefes 11,27. Als sähe er den Unsichtbaren. Also als würde er den Unsichtbaren sehen. Das ist wichtig, zu dieser Entscheidung zu kommen. Herr, dein Wille geschehe. Nicht, was ich mir vorgestellt habe, was ich eigentlich als Lohn mir erwartet habe für mein Beten, für mein Leben mit dir, für mein Opfern oder was auch immer. Also in Mose war wohl die Erkenntnis gereift, ich arbeite nicht gegen Lohn oder Bezahlung, weil ich ja schon vorher weiß, dass ich keinen Gewinn haben werde. Sehen Sie, er weiß es ja jetzt. Gott hat es ihm ja jetzt gesagt. Jetzt, bevor er noch einmal 40 Jahre seines Lebens mit diesen Leuten vertut, könnte man sagen. Also, er entscheidet sich. Nicht? Ich arbeite nicht gegen Bezahlung, weil ich ja jetzt schon weiß, dass ich keinen Gewinn haben werde, in dem Sinn, eben das Land der Verheißung betreten zu können. Und ich könnte mir vorstellen, dass man auch in sein Herz hineinlegen kann, diesen Gedanken, Ich will brennen wie der Dornbusch vom Horeb und ich will die anderen entzünden. Das wäre eine wunderbare Entscheidung, auch in unserem Leben. Es geht mir nicht um das, was Gott mir gibt, das überlasse ich seiner Barmherzigkeit, seiner Großzügigkeit, sondern ich will einfach, solange ich lebe, in meinem Beten, meinem Arbeiten, meinem Begegnung mit den Menschen, mit meinem Bemühen um das Heil der Menschen, ich will brennen wie der Dornbusch vom Horeb. Und ich will die Menschen, denen ich diene, um die herum ich lebe, die will ich entzünden mit dem Feuer, das in mir brennt, das Gott selbst ist. Mose hatte also das schwierigste Land erobert, das schwierigste Land, nämlich sein eigenes Land, sein Herz, sein Inneres. Das ist das schwierigste Land, das wir zu erobern haben, bis unser ganzes Innere zustimmt: Vater, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist entscheidend. Er hat sich selbst angenommen und ist in sich gegangen. Er hat sich selbst angenommen und ist in sich gegangen. Herr, ich will brennen, damit andere entzündet werden. Auch wenn mein Leben vielleicht in den Augen der Welt keinen Sinn hat, ich weiß, du willst es. Und es wird eine unwahrscheinliche Fruchtbarkeit haben, die ich ganz dir überlasse. Aber ich will es nicht sehen, ich überlasse alles dir. Ich will nur in deinem Willen leben. Dein Wille geschehe. Oder besser gesagt, die Liebe seines Freundes, nämlich Gott, befähigte ihn, alle Widrigkeiten zu überwinden. Die Liebe seines Freundes, also die Liebe Gottes zu ihm, die Liebe Gottes zu mir, befähigt mich, alle Widrigkeiten zu überwinden. Und seine Berufung vollbrachte er nicht mehr unter Druck und Pflicht, sondern in vollkommener Freiheit, ohne Ballast, denn er arbeitete nicht mehr für Lohn, sondern nur im Dienst seiner Brüder. Das heißt für uns, wir haben ja immer auch Vorstellungen, Ansprüche an Gott, nicht, die man verstehen kann. Aber lernen wir bei Mose: Seine Berufung vollbrachte er nicht mehr unter Druck und Pflicht, ich muss das tun, und sonst kommt das und das nicht heraus, sonst kriege ich das nicht, sondern er arbeitet in vollkommener Freiheit, ohne Ballast. Er arbeitet nicht mehr für Lohn. Er hat kein Ziel mehr, das er von Gott erwartet, sondern er lebt im Dienst seines Freundes Gott und der Menschen, für die er da ist, und überlässt die Frucht seines Tuns alles diesem Freund, diesem Gott. Wissen Sie, jeder von uns möchte immer wieder gerne auch etwas sehen von dem, was er tut. Aber das Größere, die größere Liebe, das Größere, der größere Glaube, dieses größere Vertrauen auf den Herrn ist, wenn ich nicht wissen will, was mein Gebet, was mein Leiden, was meine Einsamkeit, was meine Verlassenheit, was auch immer es ist, was das bringt. Wenn ich nichts mehr wissen will, Herr, es ist deine Sache, ich überlasse alles dir. Und wir geben es oft noch Maria in die Hände, damit sie es noch vermehrt mit ihren Verdiensten. Wenn sie, und dann werden sie spüren, kommen sie in eine Freiheit. Wenn sie immer wissen wollen, was bringt's, was kommt raus dabei, oder werden Sie immer ein bisschen unzufrieden sein. Sie werden damit in eine große Freiheit kommen, und das ist die wahre Liebe, die frei macht. Dass ich ihm traue, dass das, was in meinem Leben vielleicht ganz verborgen geschieht, wo kein Mensch richtig Notiz nimmt, dass er das benutzt, um etwas Großes zu tun. Aber er muss es mir jetzt gar nicht sagen. Ich vertraue ihm und ich weiß es sogar, dass seine Liebe nur Großes wirkt. Wenn ich in meiner Armut, in meiner Kleinheit ihm alles überlasse, ohne eine Forderung zu stellen, ohne eine Bedingung, ohne eine Erwartung. Und er selber schenkt mir dann den inneren Frieden, diese innere Freiheit und Freude. Das ist die Erfahrung des Mose. Drum konnte er noch einmal 40 Jahre diese ganze Last dieses meckernden und meuternden Volkes ertragen. Nun, diese Stelle unterstreicht sehr wertvolle Aspekte. Nämlich die aktuellen Probleme sind nicht so wirklich, wie man denkt. Sie leiden oft an der chronischen Krankheit der Inflation, könnte man sagen, weil sie von der Vergangenheit bestimmt sind. Also es gibt viel, Leiden, vor allem in den Beziehungen, wo Menschen mir schwer fallen, wo ich sie nicht akzeptieren kann, wo ich vielleicht auch mit Hass und Rachegefühle mich rumschlagen muss, mit lieblosen Gefühlen, mit Neid, mit Eifersucht und mit Habsucht, mit Ehrsucht und so weiter. Wissen Sie, es können sicher Dinge sein, Situationen, aktuelle Probleme, die diese Gefühle auslösen. Aber sie sind oft nicht real. Real heißt, sie haben eigentlich mit der Situation kaum etwas zu tun, sondern sie sind bestimmt von der Vergangenheit, von meiner Lebensgeschichte, von meiner Kindheit. Vielleicht war ich sehr ungeliebt, gar nicht gewollt. Und ich suche ein Leben lang in der Form der Ehrsucht Anerkennung. Also ein geliebt werden, ein angenommen werden. Ich suche in allem, was ich tue, Erfolg, damit ich gelobt werde und so weiter. Aber das alles saugt mich aus. Es ist ein dauerndes Getriebenwerden. Also so sind manche aktuellen Probleme im Moment eigentlich begründet in meiner Vergangenheit. Deswegen ist nicht unsere heutige Situation die erste Unbekannte, die man klären muss, weil sie ja nur zum Ausdruck bringt, dass es früher in meinem Leben ungelöste Konflikte sind. Konflikte zwischen mir als Kind und meiner Mutter, meinem Vater, je nachdem, oder auch später in der Schule, ganz gleich. Auch da einmal überlegen. Kann es sein, dass das, was mir im Moment Leiden schafft, in meinen Beziehungen zu Menschen, vielleicht in der eigenen Familie, kann es sein, dass es eigentlich seine Wurzeln in meiner Kindheit hat und die Situation heute nur diese aus dem Unterbewussten diese Gefühle der Kindheit hervorholt? Also die Zukunft und der Sinn des Lebens, die bestimmen die Gegenwart, nicht die Vergangenheit. Die Zukunft und damit der Sinn meines Lebens bestimmen die Gegenwart. Und sie bestimmen auch und gestalten mein Verhalten in der Gegenwart. Wissen Sie, wer den Sinn des Lebens gefunden hat, der kann viel leichter mit den Zufällen seines Lebens umgehen. Wer aber diesen Sinn nicht entdeckt hat, der lebt ein graues Leben. Und der Sinn ist vom Ziel her bestimmt. Was ist das Ziel meines Lebens? sind sie bei vielen Menschen heute, die ja voller Angst in der Gegend rumlaufen. Das Ziel ihres Lebens ist meistens entweder ihr Vermögen, das, was sie haben, und sie haben immer Angst, es wird ihnen genommen durch die Flüchtlinge, durch Krieg, durch Terror und so weiter. Ihr Sinn sind vergängliche Dinge. Oder es ist vielleicht der Sinn meines Lebens, dass ich in meinem Beruf Erfolg habe, dass ich anerkannt werde. Oder der Sinn meines Lebens ist nicht, das sind vielleicht Personen. Personen, die ich überschätze, die ich überfordere. Ich erwarte von ihnen etwas, was sie mir nicht geben können. Denn die Sehnsucht des Menschen geht nach dem Ewigen, nach dem Unendlichen, nämlich nach Gott. Und wer dort den Sinn nicht findet, in diesem Ziel, in diesem Gott, der allein meine Sehnsüchte ausfüllen kann, wer dort den Sinn nicht findet, sondern den Sinn in vergänglichen Dingen oder auch in Menschen, die auch vergänglich sind, sucht, hat immer Angst zu verlieren. Und ganz schnell kann uns das genommen werden, was für mich der Sinn meines Lebens ist. Sie kennen ja dieses Wort beim Geburtstag, gesund bleibe ich Wichtigste. Gesund. Verstehen Sie, wo der Sinn meines Lebens meine Gesundheit ist. Ja, da muss ich dauernd Angst haben bei jedem Bacillus, der in der Gegend herumschwirrt, dass mir der Sinn meines Lebens genommen wird, meine Gesundheit. Denn Sie, das sind diese Angsthasen, die heute überall herumlaufen. Nicht? Wenn man die schießen könnte, auf Hasenjagd, könnte man große Erfolge haben. Denn es ist alles voll mit diesen Angsthasen. Ja? Aber Sie verstehen, was ich meine. Man muss einmal überlegen, wo sind die Wurzeln dieser Volkskrankheit, Angst? Wo sind sie, diese Wurzeln? Und Sie werden immer wieder merken, Sie haben den Sinn ihres Lebens nicht in Gott gesucht, der allein die ganzen Sehnsüchte des Menschen in seiner Unendlichkeit ausfüllen kann. Sie haben ihn in vergänglichen Dingen oder Menschen gesucht und haben immer Angst, es könnte ihnen abhanden kommen. Und deshalb leben sie eigentlich ein graues Leben. Es gibt Menschen, die im tiefsten Leid sind, die in tiefer Dunkelheit leben, aber glücklich sind, weil sie den Sinn in diesem Gott haben und sie erleben diese Kraft dieses Gottes in sich. Andere, denen es eigentlich gut geht, aber sie haben trotzdem Angst, dass ihnen das eben, was für sie der Sinn ist, genommen wird. Dagegen der andere, dem es nicht gut geht, der leidet, der kann glücklich sein, ohne Angst sein, weil er das Ziel richtig gesetzt hat. Das sind Dinge, die können Sie tagtäglich erfahren. Der wahre Fürbitter tritt nicht für sich ein, der wahre Fürbitter vor Gott, sondern er tritt für seine Verleumder ein. Und um sein Ziel zu erreichen, wiederholt er Gottes Versprechen. Die wahre Liebe ist selbstlos. Sehen Sie, Mose tritt ein für seine Verleumder, die ihm vorwerfen, du hast uns hierher geführt, damit wir jetzt umkommen. Ja? Er tritt für seine Verleumder ein. Und er nimmt Gott bei seinem Wort, bei seinem Versprechen. Ich bin der Barmherzige, ich verzeihe und so weiter. Und nun ein ganz entscheidender Punkt. Also sie ziehen jetzt hinaus wieder in die Wüste. Und jetzt schließt Gott mit diesem Volk einen Bund. Der Bund ist die Grundlage im Alten und erst recht dann im Neuen Testament für die Beziehung von Mensch zu Gott und von Gott zum Menschen. Das ist der Bund. Ein Bund gibt es nur in dieser Beziehung Mensch-Gott, Gott-Mensch. In dieser Welt gibt es keinen Bund, sondern da gibt es nur Verträge. Man macht einen Vertrag, man kann ihn ändern, man kann ihn auch auflösen und man kann ihn brechen. Einen Bund können Sie nicht auflösen und damit deshalb auch nicht brechen. Sie können untreu werden, aber der Bund bleibt trotzdem. Das ist bunt. Und in einem Bund, das werden wir jetzt sehen, im Alten Testament, gerade auch bei Mose, da fließt Blut. Das Blut der Opfertiere. Blut ist das Zeichen der radikalen Hingabe und Weggabe. Wer also sein Blut vergossen hat, der kann das nicht mehr zurücknehmen. Es ist endgültig. Das zum Beispiel geschieht im Taufbund, wo Gott sich mir total ausliefert und wo ich dann im Lauf meines Lebens, wenn ich zum Gebrauch meines Verstandes und Willens gekommen bin, ebenfalls sage: Gott, ich gehöre dir. Ich liefere mich dir aus. Mein Leben gehört dir, so wie dein Leben mir gehört. Dann ist der Bund geschlossen. Dasselbe geschieht zum Beispiel im Ehebund. Dieses sakramentale Zeichen des Bundes Gottes mit seinem Volk, wo der eine zum anderen sagt: bis der Tod uns scheidet. In Krankheit, in Leiden, in allem, bis der Tod uns scheidet. Das heißt, beide sterben füreinander. Und es kann kommen, was will. Nichts kann diesen Bund auflösen. Wir sind füreinander gestorben. Das steht in diesen Worten drin. Und das sehen wir jetzt bildhaft, was im Neuen Testament ganz real ist, in diesem Vorbild des Bundes Gottes mit seinem Volk am Mosesberg Horeb. Es heißt da, im dritten Monat nach dem Auszug aus Ägypten kamen sie in der Wüste Sinai an. Und da heißt es in Exodus 19,16: Am dritten Tag im Morgengrauen begann es zu donnern und zu blitzen. Schwere Wolken lagen über dem Berg und gewaltiger Hörnerschall erklang. Das ganze Volk im Lager begann zu zittern. Also an dem Ort, an dem Mose Gott ja schon im brennenden Dornbusch erschienen ist, an diesem Ort ereignet sich auch das wichtigste Ereignis des Alten Testamentes, nämlich der Bund der Einheit Gottes mit Israel. Nun zum Bund selbst, Exodus 19, 17 bis 20. Mose führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen. Unten am Berg blieben sie stehen. Der ganze Sinai war in Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer auf den Sinai herabgestiegen. Der Rauch stieg vom Berg auf wie Rauch aus einem Schmelzofen. Der ganze Berg bebte gewaltig. Und der Hörnerschall wurde immer lauter. Mose redete und Gott antwortete im Donner. Der Herr war auf dem Sinai, auf den Gipfel des Berges herabgestiegen. Er hatte Mose zu sich auf den Gipfel des Berges gerufen und Mose war hinaufgestiegen. Dann heißt es weiter in Exodus 20, 18: Das ganze Volk erlebte, wie es donnerte und blitzte, wie Hörner erklangen und der Berg rauchte. Da bekam das Volk Angst. Es zitterte und hielt sich in der Ferne. Unter diesem Naturschauspiel stieg nun Mose mehrere Male auf den Berg hinauf, um Vorschläge und Antworten zu überbringen. Von Gott zum Volk, vom Volk zu Gott. Nun gibt es zwei Klauseln in diesem Bund. Der Bund als solcher ist sehr einfach und begrenzt sich auf zwei Klauseln. Einmal, der Inhalt ist: Ich werde dein Gott sein, Israel. Zweitens, du wirst mein Volk sein. Das ist der Inhalt. Gott gewährt dem Volk Israel volle Freiheit. Er adoptiert es als sein Eigentum und wird verantwortlich für dieses Volk sein. Und die Liebe Gottes hat zwei Merkmale. Sie ist eine barmherzige Liebe und eine immer treue Liebe. Im Hebräischen Chesed, das ist gleichsam kostenlos. Eine kostenlose, mitleidige, barmherzige Liebe. Und das Emet, das ist die treue Liebe. Ganz sicher. Fest wie die Felsen. Israel nimmt Jahwe an als seinen Gott, als den einzigen Gott. Und deshalb das Glaubensbekenntnis in Deuteronomium 6,4. Höre Israel, Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Es war also ein gegenseitiges Liebesversprechen, dieser Bund. Gott hat mit seinem Volk einen Bund geschlossen, aber Israel musste antworten. Also ein Bund ist ja doppelseitig. Und das heißt in Exodus 24, 6 bis 8, Mose nahm die Hälfte des Blutes der Opfertiere und goss es in eine Schüssel. Mit der anderen Hälfte besprengte er den Altar und darauf nahm er die Urkunde des Bundes und verlas sie vor dem Volk. Altar war das Symbol für Gott. Sie antworteten, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Wir wollen gehorchen. Da nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, das ist das Blut des Bundes, den der Herr aufgrund all dieser Worte mit euch geschlossen hat. Also beide wurden mit dem Blut besprengt, Zeichen totaler Hingabe des einen an den anderen. Also das Blut des Bundes besiegelt die Gemeinschaft zwischen Jahwe und dem Volk. Die Propheten vergleichen später immer wieder diesen Bund mit dem Verhältnis des Winzers mit seinem Weingarten oder des Hirten mit seiner Herde oder des Gemahls mit seiner Frau oder des Bräutigams mit seiner Braut oder eines Vaters mit seinem kleinen Sohn. Das sind die Bilder, die dann die Propheten nachher immer wieder gebrauchen für diesen Bund. Sie kennen aus der Schrift die verschiedenen Bilder. Also, Gott schließt einen Bund mit seinem Volk. Er will ihr einziger Gott sein und sie sollen sein Volk sein, mit dem er das Kommen des Erlösers vorbereitet, der dann am Kreuz einen ewigen Bund schließt, in seinem Blut. Nämlich der Bund, der uns in der Taufe angeboten wurde und von dem er die Antwort erwartet, dass auch ich Ja sage zu ihm. Du allein bist mein Gott und ich kenne keinen anderen Gott neben dir. Liebe Zuhörer, wir wollen das nächste Mal weitere Folgen dieses Bundes, was dazugehört, noch betrachten. Und so segne euch und schenke euch das Licht des Geistes, dass ihr im Wort Gottes wirklich die Sprache Gottes erkennt, die Führung Gottes, worauf ihr in eurer Beziehung zu Gott und den Menschen achten sollt. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pater Buob, dass Sie uns mit in die Schule des Moses genommen haben. Wenn Sie, liebe Hörer, diese Sendung gerne noch einmal hören möchten, beziehungsweise die vorangegangenen Teile, dann können Sie gerne einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellen unter der Telefonnummer 08 328 921 120. Schneller geht es, wenn Sie auf unsere Homepage gehen, www.hore.org und der Podcast Sendereihe Spiritualität können Sie alle Teile nachhören bzw. herunterladen.